Guten Abend, Sie hören Lora München auf 92,4 MHz mit der Sendung Arbeit, Brotzeit, Freizeit. Heute, wie immer am zweiten Mittwoch im Monat, senden die Verdi-Frauen. Diese Sendung ist auch ein Beitrag zur Sendereihe Gestern, Heute, Morgen – Frauen und Gleichstellung. Unser Thema diesmal: Hannah Arendt und Rosa Luxemburg. Zwei Frauen, die Geschichte schrieben. Sind sie nur als historische Persönlichkeiten interessant oder heute noch von Bedeutung? Darüber sprechen wir mit Dr. Linda Sauer, die ihre Dissertation über Hannah Arendt schrieb, und Dr. Julia Killitt, die über Rosa Luxemburg promovierte. Die Musik kommt heute auf Wunsch unserer Studiogästinnen von Aretha Franklin und Gabi Moreno und Hugh Laurie. An der Technik begleitet uns auch diesmal wieder Felix Jakowitz. Vielen Dank dafür. Wir wünschen informative Unterhaltung.
Ja, heute möchten wir uns mit zwei Frauen befassen, deren Namen die meisten von uns kennen. Wir haben jetzt zwei kompetente Frauen ins Studio eingeladen, die uns jetzt genau erklären können, warum sie zum Beispiel Rosa Luxemburg genommen haben, du Julia, oder Hannah Arendt, du Linda. Dass ihr uns einfach diese beiden Frauen mal kurz vorstellt.
Und wir sind die Verdi-Frauen, aber die Walburga war das gerade, Walburga Rente und Martina Helbing. Wir begleiten euch hier durch die Sendung und schön, dass ihr da seid. Wer fängt an? Julia Killitt.
Ich kann sehr, sehr gerne anfangen. Also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich spreche sehr gerne über Rosa Luxemburg und ich musste mich auch wirklich ein bisschen konzentrieren, weil ich könnte eigentlich 24 Stunden durchgehend über sie sprechen. Das war so eine grandiose Frau und ich freue mich jetzt auch mit der Linda im Austausch über Hannah Arendt zu sprechen, weil die beiden kannten sich. So viel kann ich vielleicht schon mal vorweg verraten. Sie kannten sich in der Form. Im Geiste, genau, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ja, wer war Rosa Luxemburg? Also viele kennen ihren Namen, es sind Straßen und Plätze nach ihr benannt. Aber Rosa Luxemburg gehört vor allen Dingen zu den bekanntesten Linken der Welt. Wie keine andere stand sie für Sozialismus, Internationalismus und auch Frieden. Sie war eine sehr engagierte Friedensaktivistin und aber ein Ziel verfolgte sie ihr Leben lang und das war der Kampf gegen den Kapitalismus, den sie mit einer Weltrevolution zusammen mit anderen Genossinnen und Genossen der Welt zerstören wollte. Rosa Luxemburgs Leben und Wirken war aber auch um die Jahrhundertwende. Sie war 1871 geboren, in jeder Hinsicht außergewöhnlich. Sie war eine Geflüchtete. Sie war eine Migrantin aus Polen mit einem ausgeprägten Akzent. Sie war eine Jüdin. Sie hatte eine Gehbehinderung und hinkte. Sie blieb unverheiratet, also sie hatte einmal kurz geheiratet, das war eine Scheinehe, damit sie einen deutschen Pass bekommt, damit sie ordentlich politisch wirken kann in Deutschland. Dann hat sie sich aber schnell wieder geschieden und sie hatte keine Kinder und aber eine ganze Reihe von meist viel jüngeren Liebhabern. Sie war eine Frau in einer männerdominierten Partei und politischen Bewegung. Sie war eine sehr versierte, jedoch undogmatische Marxistin. Undogmatisch, das ist ganz, ganz wichtig. Sie war promovierte Nationalökonomin, Wissenschaftlerin und beherrschte 5 Sprachen in Wort und Schrift.
Wow.
Innerhalb von Sekunden konnte sie war eine begnadete Rhetorikerin, innerhalb von Sekunden konnte sie Massen in ihren Bann ziehen. Und vielleicht waren all diese Gründe, die ich jetzt genannt habe, auch der Grund dafür, dass sie dann am 15. Januar 1919 inmitten der Novemberrevolution wurde ihr Versteck verraten. Sie war eine der Führerinnen der Novemberrevolution, wurde ihr Versteck verraten und sie wurde von 6 ranghohen Marineoffizieren ermordet. Die sind nie dafür verurteilt worden. Und sie wurde äußerst brutal ermordet. Sie wurde erst mit einem Gewehrkolben niedergeschlagen. Dann wurde sie in ein Auto gezerrt. Da wurde ihr in die linke Schläfe geschossen. Und dann wurde sie noch im Landwehrkanal versenkt. Also eigentlich kann man sagen, sie ist dreifach ermordet worden. Und ihren Leichnam hat man auch erst 3 Monate später dann im Landwehrkanal gefunden.
Puh, ganz schön hart, oder? Linda.
Ja, jetzt sind wir erstmal so? Alle ganz schön platt.
Ja.
Da hat die Hannah Arendt etwas mehr Glück gehabt, muss man sagen.
Im Unglück.
Im Unglück. Und dennoch haben die beiden Frauen, glaube ich, sehr viel gemein. Es war so, also Hannah Arendt kannte Rosa Luxemburg, aber auch eher posthum. Also Luxemburg ist 1919 ermordet worden. Hannah Arendt ist 1906 geboren in Hannover und in Königsberg aufgewachsen. Und die erste Parallele ist vielleicht schon mal das Jüdischsein. Das war ja für Arendt ganz, ganz prägend und wichtig. Also und vor allem halt die Zeit, die dann auch nach ihrem Studium, sage ich mal, entstand. Ab 1933 ging das dann ja in Deutschland recht ungemütlich zu.
Das hast Arendt, du schön gesagt.
Ja, also man kann da noch andere Begriffe nehmen, aber jetzt bleiben wir erstmal gemäßigt. Also Arendt hatte den Antisemitismus am eigenen Leibe erfahren, als Kind schon eigentlich in der Schule. Das waren so harmlose Bemerkungen. Und später dann aber viel deutlicher und gravierender. Sie ist kurzzeitig inhaftiert worden sogar, das war 1933. Da kam sie in einen Knast für eine Woche, weil sie sich so ein bisschen als Aktivistin gegen jüdische Hetzartikel beteiligt hat und einer zionistischen Organisation angeschlossen hat. Ich versuche jetzt parallel schon immer so ein paar Gemeinsamkeiten mit der Luxemburg, damit wir die mal zusammenbringen. Also Arendt war genauso undogmatisch wie die Rosa Luxemburg. Für Arendt war das Wichtigste die Freiheit und die beginnt bei ihr schon mal im Denken. Ja, dass man dieses berühmte Denken ohne Geländer, auf das wir später noch kommen. Und das kam wahrscheinlich auch aus ihrer Erziehung. Arendt kam nicht aus einer orthodoxen jüdischen Familie, sondern aus einem sogenannten liberalen Reformjudentum. Die Eltern und Großeltern waren in der Arbeiterbewegung aktiv. Die waren politisch interessiert und nicht religiös. Und das Religiöse wurde eben durch die Nazis politisch. Muss man auch immer wieder dazu sagen. Also viele wurden zwangspolitisiert oder auch zu Juden gemacht und Jüdinnen gemacht. Ja? Also für Arendt war das in der Familie gar kein Thema. Also ich bin jetzt auch irgendwie protestantisch getauft, das ist jetzt bei uns überhaupt kein Thema. Es könnte aber ja irgendwie ein Thema werden, wenn auf einmal jemand herkommt und sagt, Protestanten sind hier nicht mehr erwünscht. Dann wird es zu meiner Identität, obwohl das eigentlich gar nicht so sein müsste. Gut, also Arendt musste dann fliehen. Wenn man das jetzt so schnell erzählt, dann klingt es immer so, ja, dann ist sie da inhaftiert worden, musste fliehen. Das war alles auf Messerschneide, dass die nicht ums Leben gekommen ist. Also Arendt ist nach dieser Woche im Knast entlassen worden, ist dann über Karlsbad, Genua und Genf nach Paris geflohen.
War ja auch dann kein sicherer Hafen mehr, oder?
Nee, es war überall unsicher. Also wahrscheinlich in der Schweiz noch am ehesten in Genf. Da wollte sie aber nicht bleiben, sondern nach Paris weiter, weil da auch irgendwie sehr viele jüdische Geflüchtete, auch Intellektuelle, also Bekannte aus ihrem Umfeld. Und wir wissen alle, 1914 ist dann die deutsche Besatzung auch in Frankreich einmarschiert und jedenfalls Arendt ist dann in ein Internierungslager gekommen, im Frauencamp Gür. Und es ist eigentlich ein Wunder, dass sie dort fliehen konnte. Also es sind einige wenige Frauen mit ihr zusammen geflohen nach irgendwie 1 bis 2 Monaten mit nichts. Es heißt, im Rückblick hat man so aus Aufzeichnungen, sie hatte nur eine Zahnbürste in der Manteltasche oder so und ist dann nach Montauban geflohen. Montauban war sozialistisch regiert und dieser Bürgermeister dort hat sich den Anweisungen aus Paris widersetzt. Paris war Vichy-Regime. Also, um das abzukürzen, sie hatte sich dann illegal Tickets nach Lissabon besorgt mit ihrem späteren Ehemann Heinrich Blücher, der dort ihr Geliebter dann schon wurde. Und es ist eigentlich ein Wunder, dass sie überlebt haben. Sie sind dann in New York angekommen und es wurde ihr später dann schon oft auch zum Vorwurf gemacht, dass sie, obwohl sie ja eine wahnsinnig kritische und unabhängige Denkerin und Frau immer blieb, die amerikanische Kultur doch etwas zu optimistisch oft gesehen hat. Ne? Das kann man ja so und so sehen, aber es ist natürlich schon auch immer ein bisschen biografisch bedingt. Also wenn ein Mensch so eine Fluchtgeschichte erlebt hat und fährt dann auf dem Schiff an der Freiheitsstatue vorbei, ist doch klar, dass dann dieses Land erstmal für mich irgendwie einen neuen Hafen verkörpert, ja, und auch ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das hat mit Walt Disney und den ganzen Mythen, die uns da verkauft werden, gar nichts zu tun. Gut, also es ließe sich über Sie noch 5 Stunden mehr erzählen, auch biografisch. Vielleicht zum Abschluss kurz noch. Die Gemeinsamkeit von beiden Frauen ist natürlich auch die großartige Regisseurin Margarete von Trotta. Die hat sowohl über Luxemburg einen Film gemacht, als auch über Arendt. Und ich glaube, dadurch sind auch beide Frauen irgendwie der Öffentlichkeit so näher gekommen.
Ja, wenn ich das noch ergänzen könnte, auch die Schauspielerin Barbara Sukowa, die ja die Rosa Luxemburg verkörpert hat und die Hannah Arendt. Ja, und ich habe mir von Zeitzeuginnen erzählen lassen, dass als der Rosa Luxemburg-Film rauskam, in den 80er Jahren noch, 86 kam der raus, da wollten alle Frauen so sein wie Rosa Luxemburg, also die da von Barbara Sukowa verkörpert wurde und trugen solche Kleider und hinkten auch so ein bisschen. Also das hat mir ein Zeitzeugen erzählt, das fand ich ganz interessant.
Und Hannah Arendt ist, glaube ich, auch ein bisschen mehr ins öffentliche Bewusstsein gerückt durch diesen Film, ne?
Durch diesen Film? Natürlich war ich erstmal wahnsinnig skeptisch, als ich mir den angeguckt habe, weil ich kannte ja die Arendt nur über meine Bücher und die Theorie und so. Das ist für mich eine Philosophin gewesen und dachte, wie kann man denn Philosophie auf der Leinwand abbilden, ja, ohne das völlig zu verflachen, und war dann so begeistert, dass diese tolle Regisseurin und die großartige Schauspielerin das irgendwie geschafft haben. Mhm. Auch das ein Weihnachtstipp, darf man den schon abgeben?
Ja, das machen wir nachher
noch für die Feiertage, liebe Leute. Okay.
Jetzt machen wir eine kleine Pause, oder?
Ja, gut. Linda, du hast dir Think von Aretha Franklin gewünscht.
Ja.
Kannst du kurz sagen, warum? Dir das
ja, weil das halt
eingefallen ist.
Es ist eine hammerstarke Frau nach wie vor. Also wahnsinnig toll, finde ich die. Ist eine emanzipierte Frau gewesen immer. Und ja, man muss sagen, eine umwerfende Stimme. Und die hat einfach, Power.
Und jetzt verkörpert sie. Kurz an, mit der Techniker Bescheid.
Ach so, ja, lieber.
Frauen, wacht auf. Egal, welche Hürden man euch entgegenstellt, es liegt in eurer Macht, sie zu überwinden. Ihr müsst es nur wollen.
Olympe de Gouges, französische Revolutionärin und Frauenrechtlerin. Lora München, dein freies Radio. Nicht nur im Frauenmonat März, feministisch.
Guten Abend, Sie hören die Verdi-Frauen auf der 92,4 MHz bei Lora München. Wir haben heute im Studio zwei Expertinnen für Rosa Luxemburg und Hannah Arendt. Das ist Linda Sauer und Julia Killet. Und interviewt werden sie von meiner Kollegin Martina Helbing und von mir. Ich bin Walburga Rempe. Im zweiten Block wollten wir euch jetzt fragen, wie ihr zu diesem Thema gekommen seid. Also was hat euch jetzt an diesen speziellen Frauen so begeistert?
Ja, ich könnte mal anfangen. Also Rosa Luxemburg. Ich habe mal die Rosa Luxemburg-Biografin Annelies Laschitzer, die mit viel Mühe das Werk in der DDR herausgegeben hat. Die hat mal zu mir gesagt, wenn du einmal anfängst, dich mit Rosa Luxemburg zu beschäftigen, dann kannst du nicht mehr aufhören. Und sie sollte Recht behalten. Ich bin ja Germanistin beziehungsweise Literaturwissenschaftlerin. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass sie sogar ein Motiv der Literatur ist. Und das war ja dann auch Thema meiner Dissertation. Ich habe untersucht, wie sie in der Literatur dargestellt wird. Es gibt 40 Biografien, mehr als 40 Biografien in vielen verschiedenen Sprachen über sie. Sie war eine Internationalistin. Sie konnte viele Sprachen und hat sich auch in das politische Weltgeschehen in der ganzen Welt eingemischt. Und deswegen ist sie auch nach wie vor bis heute bekannt. Und also die Dissertation, ich kann ja auch mal kurz Werbung machen, ist beim Kultur Kulturmaschinenverlag erschienen. Und das hat mich sehr, sehr fasziniert, dass sie nicht nur in Biografien, sondern auch in Romanen, in Thrillern, also der bekannteste ist vielleicht von Alfred Döblin, November 1918, das ist ein vierbändiges Werk. Und da ist ein ganzes Werk Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg gewidmet. Und auch Egon Erwin Kisch hat eine Kurzgeschichte über sie geschrieben, aber auch ein wunderschönes Kinderbuch. Das müsst ihr euch unbedingt besorgen, wenn ihr könnt. Das gibt es nur noch antiquarisch, von Maria Seidemann, das heißt Rosa. Und das könnt ihr Kindern, ich würde mal so sagen, ab 8 Jahren wunderbar vorlesen. Und da geht es darum, wie ein Kind und eine Jugendliche zur Sozialistin und Revolutionärin wird. Das können wir gut gebrauchen in der heutigen Zeit.
Linda, du hast ja über Hannah Arendt promoviert als Politologin, Politikwissenschaftlerin. Wie kamst du dazu?
Also ich kam eigentlich nicht über die Person Hannah Arendt, sondern über ihre Philosophie. Und ich kam auch erst nach dem Studium oder ganz zum Ende des Studiums, weil im Studium, ich mochte schon immer die Philosophie am liebsten, also auch in der Politikwissenschaft, die politische Theorie hat mich am meisten interessiert. Und da kamen aber immer nur Männer vor, also seit Platon den ganzen Kanon durch, also auch tolle Philosophen, aber halt sehr, sehr wenig Frauen. Und da hat mich das natürlich erstmal, dann dachte ich, Mensch, da gibt es ja auch mal eine Frau neben der Simone de Beauvoir, das war die zweite, die man dann irgendwie noch kannte. Und ich kam über den Existenzialismus tatsächlich zu Hannah Arendt. Sie selber hat ja bei Heidegger auch studiert und bei Jaspers promoviert. Also sie kommt aus dem Existenzialismus und so war mein Zugang. Und dann habe ich sie angefangen zu lesen. Mein erstes Buch kann ich auch sehr empfehlen. Eichmann in Jerusalem. Und das Pumpauz. Also das war alles andere als eine politische Theorie, sondern das war ganz konkret, was spielt sich da in Jerusalem in diesem Gerichtsprozess ab. Und es war gleichzeitig aber nicht nur irgendwie ein journalistischer Bericht, sondern das hatte auch eine Analyse und eine Tiefe. Also das hat mich, ja, heute würde man sagen, getriggert. Es hat mich wahnsinnig, also so wie dich, Julia. Ich bin auch bei der Arendt dann hängen geblieben, weil das wird nie langweilig und es ist einfach umfänglich. Also sie hat sich nicht nur mit einem Thema beschäftigt, und sie hat sich aber mit allen Dingen so beschäftigt, dass es immer sehr konkret und lebensnah. Es war nicht eine abstrakte Philosophie. Also Platon ist mit Sicherheit jetzt nicht jedermanns Geschmack oder jeder Frau's Geschmack und Heidegger auch nicht. Und ich denke, Arendt ist für sehr viel eine breitere Öffentlichkeit auch zugänglich. Man braucht nicht erst irgendwie ein philosophisches Studium, um da was damit anfangen zu können. Und das finde ich wiederum ganz wichtig, weil sonst ist die Philosophie irgendwie, ja, so ein Elfenbeinturm-Angelegenheit und das sollte sie eigentlich nicht sein. Also das ist so mein Zugang zu Arendt und das versuche ich eigentlich bis heute auch so zu vermitteln, auch in so Bildungsakademien oder so, ne? Also wo jetzt nicht nur irgendwie mit 5 Doktortiteln Menschen sitzen, die sich dann gegenseitig überbieten wollen, sondern ganz normale Menschen und einfach ein bisschen was über diese Welt erfahren wollen. Und da kann man, finde ich, mit Arendt sehr viel anfangen.
Wie ist es mit den Theorien? Du hast ja nicht nur die Literatur erforscht, Julia, von Rosa Luxemburg, sondern sicherlich auch dich mit den Theorien von ihr beschäftigt.
Ja, also das ist auch so ein Punkt, was mich an Rosa Luxemburg fasziniert. Wenn du gerade mal nicht mehr weiter weißt, politisch, wir sind alle politisch aktiv, gerade hier die Verdi-Frauen, weiß ich ja. Wenn du irgendwie nicht mehr weiter weißt, zum Beispiel als der Krieg ausgebrochen ist, dann schlägst du das Werk auf von Rosa Luxemburg und du kannst sicher sein, du findest Antworten. Obwohl das ja schon über 100 Jahre alt ist und geschrieben wurde vor so viel Zeit. Und da gibt es das, eigentlich gibt es, sind die alle ganz grandios, aber ihre große theoretische Schrift ist ja Akkumulation des Kapitals, wo sie untersucht, wie der Kapitalismus eigentlich überlebt, um das jetzt mal ganz kurz zusammenzufassen, dass er regionale Wirtschaftsformen ausbeuten muss, auch Kolonialismus kommt da schon vor. Das hat sie ganz klar erfasst, schon 1907 zu dieser Zeit. Und auch der Klimawandel, auch das spielt in diesem Werk schon eine Rolle. Sie sagt, der Kapitalismus zerstört das Klima. Das kann man dort alles nachlesen. Und deswegen lohnt es sich immer wieder, auch in die theoretischen Schriften zu schauen. Und ich glaube auch, wir brauchen als politische Bewegung Theorie. Das ist ganz wichtig, weil sonst bleibt eine Bewegung stehen. Wir brauchen Theorie. Also zum Beispiel Bewegung da in den USA, weil es die Weltwirtschaftskrise war. Wie hieß die nochmal? Ich komme gerade nicht drauf. Bewegung Occupy, Blockupy, genau. Die ist ja irgendwann stehen geblieben. Und ich glaube, diese Bewegung ist wirklich daran gescheitert, dass sie zu wenig Theorie hatte.
Gibt es da Parallelen zu Hannah Arendt?
Zwischen was jetzt, Martina?
Den
Theorielosigkeit unserer Zeit. War auch damals schon ein Problem. Ja, es gibt immer wieder so viele Parallelen. Also was jetzt Julia gerade gesagt hat, das ist irgendwie schon ein starkes Stück. Also eine Denkerin vor 100 Jahren, die zum Kapitalismus forscht, also ne, oder sich Gedanken macht. Also Rosa Luxemburg war doch auch die erste mit der Imperialismustheorie, wenn ich das richtig sehe. Ne? Und dass sie schon diese Verknüpfung herstellt zum Klimawandel. Also das ist ja das, was heute die Klimaprotestbewegung auch versucht, einfach uns mal klarzumachen. In unserer kapitalistischen Lebensweise, ja, die immer nur auf Wachstum und Effizienz und immer mehr und die Natur irgendwie beherrschen und alles dem Menschen nutzbar machen, bis das alles ausgesaugt ist, das hängt natürlich aufs Engste zusammen. Und ich denke, man kann sich bei der Arendt auch da bedienen. Das Trickreiche ist halt nur, die Arendt, die lässt sich ja wirklich nirgendwo einordnen. Das ist übrigens auch ein Punkt, warum ich die so toll finde. Ne? Mhm. Also die ist wirklich in keine einzige Schublade kannst du die einpacken, aber du kannst trotzdem sie wahnsinnig als als Taschenlampe irgendwie überall anwenden. Also Arendt ist ja weder eine Ökonomin gewesen, sie hat sich sie hat ja versucht, auch die Politik und die Wirtschaft zu trennen. Ne? Also die Sphäre der Ökonomie und die Sphäre der Politik. Das ist ja auch sehr zum Vorwurf gemacht worden. Ich finde, wenn ich mir heute die Zeit so anschaue, ist es unheimlich wertvoll, mal eine Unterscheidung da zu treffen, weil heute die Politik, so wie ich sie wahrnehme oder auch in meinem Umfeld darstellt, die ist ja nur noch überschattet und überlagert von Wirtschaftsinteressen. Also ist ja auch ein Problem, was das jetzt mit diesem Klima, dass es nicht vorangeht auf diesen ganzen internationalen Konferenzen, weil die ganze Politik von Lobbyinteressen durchsetzt ist. Und da eine Denkerin wie die Arendt mal zu haben, die sagt, Leute, die Politik hat eigentlich eine andere Logik als das Wirtschaften. Und dass man da mal allein im Kopf für sich mal eine Unterscheidung trifft, ja, finde ich wichtig. Arendt hat sich zum Klima nicht geäußert, weil der Klimawandel jetzt in ihrer Zeit, 50er, 60er, jetzt noch nicht so akut war wie in unserer Zeit heute. Aber sie hat sich natürlich ganz kritisch zur modernen Wissenschaft und auch zur Atombombe beispielsweise nur. Ne? Zu den unterschiedlichsten Themen wird man bei ihr fündig, ja. Und das ist, finde ich, etwas, was unserer Zeit fehlt, ist vielleicht nicht so sehr nur Theorie, sondern vor allem Orientierung in dem Wusel, in dem wir uns befinden. Also wir leben schon in sehr chaotischen Zeiten und irgendwie gibt es schon Theoretikerinnen und Theoretiker, aber aus meiner Sicht sind die dann entweder sehr spezialisiert, also für einen bestimmten Politikbereich, aber so eine große Orientierung fehlt.
Ich würde noch gerne eine Sache ergänzen, das brennt mir einfach jetzt unter den Nägeln, und zwar, wir müssen alle in den jüngsten IPCC-Bericht schauen, und da sagen die weltweiten Wissenschaftler, und das steht da, also der Kapitalismus ist dafür verantwortlich, dass der Klimawandel bereits so weit vorangeschritten ist, und wir brauchen eine Transformation. Da gibt es ein ganzes Kapitel, das ist mit Transformation überschrieben. Und da müssen eigentlich bei uns Linken alle Alarmglocken angehen. Und da stehen wir voll in der Tradition von Rosa, wenn wir das uns anschauen und das zum Thema machen. Und von Hannah natürlich auch.
Ich würde noch mal gerne wissen, haben die beiden sich explizit als Feministin verstanden?
Willst du anfangen?
Also Arendt nicht, muss man sagen. Mhm. Und, aber ich kann es gleich, bevor jetzt alle sagen, so eine dumme Gans, von der wollen wir nichts mehr hören. Stopp. Für mich war Arendt Feministin in Reinform, weil sie einfach das gelebt hat. Also natürlich kann man sagen, da sind zu wenig theoretische Anleihen. Sie hätte das auch noch ein bisschen stärker machen können. Aber Arendt hat einfach, das muss man sich mal vorstellen, in einer Zeit, da waren Frauen weder in der Philosophie noch in den Uni-Betrieben noch in der Öffentlichkeit wirklich präsent. Auch eine Parallele zu Rosa Luxemburg. Und da ist die einfach, hat sich hingestellt und ihr Ding gemacht. Mhm. Das fällt uns ja heute, egal ob Mann, Frau, was auch immer, oft schwer, weil wir so irgendwie darauf achten, wie wird das jetzt wahrgenommen, können wir das sagen, können wir das machen. Also wir sind heute auch noch nicht irgendwie so frei von all solchen Kategorien. Und Arendt hat diese Unabhängigkeit, und das verbinde ich auch mit Feminismus, mit einer Form von Emanzipation, sich unabhängig machen von den Anforderungen, die die Zeit anscheinend an einen stellt oder die Rollenzuweisung, hat sie sich frei gemacht.
Und sie hat ja auch sehr Theorien gehabt und Dinge getan, die angeeckt sind,
total.
Ja, wo nur die ganze Männerherrscher über sie hergefallen ist, oder?
Ja, es waren alles wirklich, muss man sagen, also heute spricht man immer vom alten weißen Mann so als Symbolfigur. Also damals gab es wirklich nur alte weiße Männer in diesen ganzen Kreisen, in denen sie sich bewegt hat. Egal ob in der Politik, in der Wissenschaft, überall. Und das kam natürlich nicht nur toll an, dass sie da sich so selbstbewusst hingestellt hat und vor allem auch nicht immer nur freundlich war. Mhm. Im Sinne von, sie hat halt so gesprochen und geschrieben, wie sie gedacht hat. Und ihr war das wichtiger, authentisch zu bleiben und ehrlich auch. Und sie hat auch nicht verlangt, dass alle da zustimmen müssen, oder? Ne? Aber sie wollte halt nicht irgendwie ein auf schön Wetter machen, nur um da irgendwie akzeptiert zu werden.
Mhm. Und da kann ich jetzt super anknüpfen. Also im Endeffekt könnt ihr jetzt alles das, was Linda gesagt hat, und immer wenn sie Hannah Arendt gesagt hat, könnt ihr das einfach ersetzen durch Rosa Luxemburg, weil genau so. Also ich glaube, Rosa hat durch ihre Person mehr für den Feminismus getan, als so manche, die sich das Label, sag ich jetzt einfach mal, angeheftet haben. Sie war keine Vorkämpferin des Feminismus oder der Frauenbewegung, der proletarischen Frauenbewegung. Das war ihre sehr, sehr gute Freundin Clara Zetkin. Die beiden hatten eine wunderbare Beziehung zueinander. Und Rosa hat das, glaube ich, so gesehen, wir kämpfen hier für die Weltrevolution. Und wenn die ganze Welt befreit ist, dann wird auch die Situation der Frauen sich bessern. Ich finde das so wahnsinnig, wenn man sich dann die Bilder anschaut. Sie war viele Jahre Sekretärin beim Internationalen Büro und sie war dort auch immer als Vertreterin entweder der polnischen, sie hat ja auch die polnische Sozialdemokratie gegründet, die erste sozialdemokratische Partei Polens, und der SPD in Deutschland war sie dann Delegierte dort. Und dann gibt es diese Fotos, wo die Internationalisten, die Sozialisten von aller Welt stehen. Und das sind alles Männer. Und dann irgendwo findet man dann Rosa Luxemburg. Und eigentlich kann man hier auch wieder sagen, wie aktuell sie war. Denn sie wollte die Kämpfe miteinander verbinden. Und das machen wir ja auch immer mehr. Feminismus ist auch Klimabewegung. Feminismus ist auch Antifaschismus. Feminismus ist auch und auch und auch. Und das haben wir mittlerweile begriffen alle. Und wir verketten unsere Kämpfe. Und ich glaube, das ist genau das, was Rosa gewollt hat. Ohne, dass sie jetzt die ganze Zeit Reden gehalten hat, als Frauenpolitikerin, sag ich mal.
Aber sie war bei dieser Frauenfriedenskonferenz dabei, ne?
Ja,
Clara Zetkin.
Ja, also wenn
also das ist noch die ein anderer Schwerpunkt, wo die Verbindung jetzt zu heute dann wieder besteht.
Ja, also wenn Clara gerufen hat, dann war sie da. Sie hat auch für die Gleichheit geschrieben.
Aber dieser Ansatz zum Beispiel, wir brauchen erst die Weltrevolution und dann können wir uns um die Gleichberechtigung kümmern. Da sind wir ja, die ganzen K-Gruppen, SDS und wie die hießen, 68, daran sind wir ja gescheitert, muss man sagen. Ja? Und jetzt haben wir den Kampf um die Gleichberechtigung und den Kampf um Menschenrechte.
Naja, also 68 gab es keine Weltrevolution leider, ne? Also das muss man ja auch einfach
aber
mal
sagen. Aber es gab ein paar, es gab kommunistische Gruppen, sozialistische Gruppen, die vor allen Dingen Männer das damals ja so propagiert haben, ne?
Und sie hat nicht so gesagt, wir können uns danach dann darum kümmern, sondern sie hatte sich vorgestellt, dass sich die Situation für Frauen durch die Weltrevolution sowieso bessern würde. So hatte sie sich das vorgestellt. Und wenn man sich anschaut, die Oktoberrevolution, Lenins Oktoberrevolution, da hat sich eine ganze Menge für Frauen und überhaupt alle Geschlechter, also das war ja super fortschrittlich, ne? Wenn man, Bini Adamczak schreibt da wunderbar darüber, wenn man sich das anschaut, wie weit sie waren. Man durfte heiraten, wen man wollte. Und man durfte auch sagen, ich bin ein Mann, obwohl man vielleicht eher wie eine Frau aussah oder so. Und das hat ja auch Clara Zetkin so begeistert und deswegen ist sie so oft nach Sowjetrussland oder durch Sowjetrussland gereist, um sich genau das anschauen zu können, diese Realität.
Okay. Ja. Also ich glaube, ich würde noch kurz darauf eingehen, was du gesagt hast, Julia, oder was ihr auch gefragt habt. Und es ist natürlich naheliegend und auch nachvollziehbar, warum haben sich jetzt diese zwei Frauen, die irgendwie ihrer Zeit so weit voraus sind, nicht deutlicher auch für einen Frauenkampf, sage ich mal, engagiert oder da halt auch irgendwie Texte verfasst. Und ich denke halt bei beiden Frauen, und ich kann das irgendwie gut nachvollziehen, da geht's eben am Ende des Tages um die Freiheit in dieser Welt, um eine Gleichberechtigung von allen sozusagen. Natürlich aus einem politischen, aktivistischen Standpunkt kann man sagen, gut, erstmal muss eine Gruppe, die jetzt gar keine Rechte besitzt, die muss sich ja erstmal auf ihr Gruppendasein berufen, um diese Rechte zu erhandeln. Ja? Also wir können jetzt nicht anfangen, wir wollen irgendwie Menschenrechte für alle, also da tut sich dann halt auch wenig, aber auf was die beiden eigentlich hinaus wollten, und ich finde, das stimmt auch, weil das sehen wir ja heute, also Feminismus macht doch nur dort Sinn oder Emanzipation überhaupt, wo alle auch da mitmachen. Also Feminismus geht ja auch Männer was an, sozusagen. Ne? Also das ist ja jetzt nicht nur, dass es jetzt irgendwie eine Gruppe in der Gesellschaft für etwas, für ein Anliegen sich stark macht, sondern wir wollen doch einen gesellschaftlichen Wandel insgesamt erreichen. Es ist ja dasselbe mit dem Klima, also es ist ein schiefer Vergleich, ne, mit Klima und Frauen, aber das geht irgendwie nur inklusiv, sage ich mal. Und deswegen, ja.
Okay, dann danke ich euch jetzt erstmal für den zweiten Block. Jetzt machen wir wieder eine Musikpause. Und jetzt kommt das Stück, das sich Julia gewünscht hat. Das ist Kiss of Fire von Hugh Laurie und Gabi Moreno. Kannst du auch kurz was dazu sagen, warum das Stück?
Ja, das ist eins der bekanntesten Tango-Lieder und ich tanze Tango in meiner Freizeit. Und
Frauen müssen nicht besser sein als Männer. Es müssen nur ihre Leistungen öfter öffentlich benannt und sichtbar gemacht werden.
Rita Süssmuth, deutsche Politikerin. Lora München, dein freies Radio. Nicht nur im Frauenmonat März, feministisch.
Ja, hallo, und genau auf Radio Lora hören Sie die Verdi-Frauen. Und mit zwei ganz tollen Frauen sind die Walburga und ich hier, die Martina Helbing, im Studio, Expertinnen, die eine über Hannah Arendt promoviert, die andere, das ist die Linda Sauer, genau, und die Julia Killet über Rosa Luxemburg. Ja, genau, wir haben jetzt ganz viel eure Begeisterung gehört und ich glaube, wir haben unsere vierte Frau im Bunde, weil die Christiane Bielmeier ist auch noch dabei. Aber die vierte, die Dagmar Fries, ist jetzt am Telefon, kann nicht im Studio sein. Aber Dagmar, hörst du uns?
Ja, ich höre.
Ja, wir dich auch.
Ja, wunderbar. Also ich verfolge das mit ganz großem Interesse und ich bin sehr angetan. Also die Begeisterung, die die beiden Studiogäste haben für ihr Thema, also Hannah Arendt und Rosa Luxemburg, ja, die hat mich jetzt auch gepackt. Und jetzt gerade, was jetzt die letzten 10 Minuten oder so vor der Musik diskutiert worden ist, auf die Frage von Walburga hin, waren die beiden Feministinnen. Das hat mich jetzt schon ein bisschen angetickert, da wollte ich schon was dazu sagen. Und zwar, also ich bin natürlich jetzt nicht so sehr im Thema drin, aber ich habe mich auch gerade mit Hannah Arendt so ein bisschen beschäftigt und eine ihrer ersten Veröffentlichungen war ja auch eine Rezension, die sie geschrieben hat über ein Buch, das mit dem schönen Titel Das Frauenproblem in der Gegenwart. Und sie hatte da eine sehr widersprüchliche Meinung. Einerseits hat sie schon gefunden, dass das ein ganz wichtiges Thema ist, das bearbeitet werden muss. Andererseits war sie der Frauenbewegung gegenüber schon etwas distanziert. Und zwar mit der Begründung, die mir durchaus ein bisschen einleuchtet, dass sie es fragwürdig findet, ebenso wie bei der Jugendbewegung oder so, weil beide eben nichts mit Klasse zu tun haben, sondern klassenübergreifend angelegt sind. Und sie meinte, zum Scheitern verurteilt sein müssten, weil sie nicht geeignet wären, politische Parteien zu bilden mit einem bestimmten Einfluss. Also ich denke, es ist nochmal ein bisschen eine andere Begründung als das, was vorhin gesagt worden ist, dass da, finde ich, ist ein bisschen die Gefahr, und da denke ich, müssen wir sehr vorsichtig sein, dass nicht wieder das mit dem alten Thema vom Haupt- und Nebenwiderspruch so in einen Topf geworfen wird. Also alles, was gesagt worden ist zu den Frauen, den beiden Frauen in ihrer Zeit, was sie dargestellt haben, das teile ich uneingeschränkt. Aber einfach von der Argumentation her, denke ich, muss man da ein bisschen vorsichtig sein.
Ja, die Linda hat genickt. Ja.
Ja. Ja, schade, Dagmar, dass du nicht hier bist, sonst können wir jetzt einen langen Disput führen, so wie man das ordentlicherweise machen würde. Das ist auch schwer jetzt in einem Satz zu beantworten.
Ja,
also,
gut. Ich wollte jetzt auch nur noch mal in die Debatte werfen. Und ich hätte noch eine Frage an dich auch, Linda. Hannah Arendt hat sich selber gegen die Bezeichnung als politische Philosophin gewährt. Sie wollte immer nur als Historikerin verstanden werden.
Als Theoretikerin.
Gibt es in ihrem Werk dazu Hinweise?
Genau, also die wollte nicht als Historikerin, sondern als, sie meinte, ihr Beruf, wenn man davon überhaupt sprechen kann, sei die politische Theorie. Und das hat natürlich Gründe, für mich und für viele andere Menschen ist Arendt eine Philosophin.
Ja,
jetzt kann sie da auch nicht mehr widersprechen, das muss halt jetzt so stehen bleiben.
Muss sie aushalten.
Muss sie aushalten, aber das hat Gründe mit der Tradition der Philosophie. Also wir müssen auch überlegen, das hatte sie gesagt, in 50er, 60er Jahren, mittlerweile haben wir ganz andere Formen von Philosophinnen und Philosophen, selbst in der Uni schon. Das hat sich alles ein bisschen pluralisiert, dieses Feld. Das war früher eben schon noch ein sehr steifes Metier und da wollte sie halt nicht dazugerechnet werden. Und vor allem ein einleuchtendes Argument, was sie bringt: die Philosophie klassischerweise hat immer eine ganz große Distanz zur Politik gehabt, seit Platon. Und bei dieser Distanz wollte sie keinen Anteil haben. Also sie wollte nicht im Vorfeld schon mit Vorurteilen an das Politische herangehen. Was jetzt den Feminismus angeht, Arendt war keine Feministin im klassischen Sinne. Ich habe vorhin schon gesagt, für mich war sie trotzdem eine Feministin, eben im lebendigen Sinne. Und was du gesagt hast, Dagmar, die Arendt hätte das Frauenproblem, also das, du meintest, das wäre zu partiell dann, ne? Also sie hat es deswegen nicht gesagt, es hätte irgendwie Durchsetzungskraft, weil das so wie mal die Piratenpartei doch auch nur mit dem Internetthema irgendwie an die Öffentlichkeit herangetreten ist. Da haben wir doch damals auch noch alle gesagt, also mit nur einem Thema kann doch eine Partei nicht für Wählerinnen und Wähler werben. Mittlerweile ist alles digital. Digitalisierung dominiert alles. Man kann sich ja auch mal irren. Und auch Arendt hat sich natürlich oft geirrt. Deswegen ist er ja spannend bis heute.
Ja, okay. Leuchtet ein. Das mit der Begriff Philosophin und sich dagegen etwas wehren, hat das vielleicht auch mit diesem Denken, Freiheit, Denken ohne Geländer zu tun,
total,
dass sie da nicht in die Schublade gesteckt werden wollte?
Da sprichst du was an, was Linda auch schon vorhin gesagt hatte.
Okay,
ne?
Ja, gut. Ja. Also dann sage ich jetzt mal Tschüss und wünsche euch noch weiterhin eine gute Sendung. Danke.
Danke, Dagmar.
Ciao. Danke.
Soll ich was dazu sagen zum Denken ohne Geländer?
Das war jetzt die
alle lauern schon drauf, weil das ist ja auch so ein Motto oder ein geflügeltes Wort, sage ich mal, was relativ bekannt ist. Es ist sehr eingängig, gell? Denken ohne Geländer. Wir haben uns ganz kurz im Vorfeld der Sendung schon mal drüber gesprochen, dass natürlich bei Hannah Arendt es oft so ist, dass sie dadurch, dass sie sehr frei unterwegs war, freiheitlich unterwegs war, bietet sie sich natürlich für verschiedene Gruppierungen auch an. Also jeder kann sich bei ihr mal bedienen, wie im Supermarktregal sozusagen. Und dieses Denken ohne Geländer wird vielleicht jetzt nicht mehr so stark, aber während der Corona-Proteste wurde das ganz oft auch von so Querdenkergruppen auf die Fahne, auf die Mütze geschrieben. Es wurde sogar eine Akademie, Hannah-Arendt-Akademie am Starnberger See gegründet. Ich glaube, die ist irgendwie jetzt im Sande verlaufen. Also ich habe von dieser Akademie nichts mehr gehört, aber das war auch so eine Querdenker- und Verschwörungstheorien-Schmiede, also total krude, was wirklich mit Hannah Arendt absolut nichts zu tun hat. Und das ist schon auch eine Gefahr, eine Frau oder eine Person und ihr Denken zu instrumentalisieren für die eigenen Zwecke. Was Denken ohne Geländer eigentlich bedeutet, kann man gar nicht richtig begreifen, wenn man sich nicht ein bisschen auch mit Hannah Arendt und auch mit ihrer ganzen eigenen Entwicklungsgeschichte beschäftigt. Denken ohne Geländer hat eigentlich erstmal einen ganz konkreten historischen Grund. Wie kam Arendt auf diese Metapher? Naja, ganz einfach. Also als mit dem Totalitarismus, auch den Begriff hat sie wesentlich mitgeprägt, vor allem eben im nationalsozialistischen Gewande, ja, also Nazi-Deutschland, da sind eben über Nacht sämtliche Geländer, Stützen, ja, also sowohl in der Moral als auch in der politischen Ordnung, wie man sie bislang kannte, weggebrochen. Also es gibt von Nietzsche diesen Ausspruch, wenn die Geländer und Stege ins Wasser fallen. Ja, davon spricht er im Zarathustra. Also es ist schon im 19. Jahrhundert eine Bewegung, die einen zunehmenden Nihilismus, so philosophisch gesagt, in der Gesellschaft diagnostiziert. Das hat jetzt viele Ursachen, müssen wir nochmal eine andere Sendung machen. Aber ich will nur damit sagen, das hat immer auch einen ganz historischen Grund. Also es macht überhaupt keinen Sinn, sich irgendeine Denkerin da auf die Mütze zu schreiben, weil es irgendwie cool klingt. Man weiß aber gar nicht, was es damit auf sich hat. Und also wenn so eine historische Situation passiert, auf die natürlich auch die Philosophie keine Antwort hat, zumindest nicht die Tradition der Philosophie. Man konnte weder mit Platon noch mit John Locke und auch nicht mal mit Karl Marx auf diese schrecklichen Ereignisse eine Antwort finden. Und dann hat Arendt gesagt, in diesem Moment fange ich an, sie selber, und empfiehlt es dann auch anderen, so zu denken, als hätte noch niemand vorher gedacht. Ist natürlich auch idealtypisch, aber man muss sich erstmal von allem frei machen und klar den Blick wieder auch frei machen und die Dinge so sehen, wie sie sind. Und ich denke, das ist auch heute, wäre das sehr gut.
Julia, hat vergleichbar Rosa Luxemburg in ihrer Zeit so Theorien entwickelt, die in der Situation waren, die vorher noch nicht da waren? Ich meine, das Elend war groß, oder? Um die Jahrhundertwende, der Kapitalismus blühte.
Kann kann ich jetzt nicht drauf ein, weiß ich jetzt gerade nicht, Entschuldigung. Mhm.
Julia, ich kann noch was anderes, also ich habe das erlebt in Landau, da war auch eine Querdenker-Demo und da haben sie Rosa Luxemburg genauso missbraucht und haben dann, also Freiheit ist immer
die Freiheit der anderen. Der Andersdenken.
Und das hat mich also auch total schockiert. Ja? Die haben den Einstein, Hannah Arendt und Rosa Luxemburg eben auch vor sich hergetragen. Also auch Rosa Luxemburg ist nicht gefeit davor, dass da irgendwelche Rechten sich da bedienen. Ne?
Ich habe ehrlich gesagt gar keine Lust, jetzt unsere wunderschöne Sendung, die wir hier haben, am Ende noch mit Querdenkern, Nazis oder irgendwas zu füllen. Mir ist das völlig egal, wen die da auf den Fahnen mit sich rumschleppen. Ich möchte einfach, dass die gar nicht mehr irgendwen rumschleppen, so dass die aufhören zu marschieren. Und vielleicht kann ich noch mal was dazu sagen, welche Bedeutung auch Rosa Luxemburg heute noch für uns hat. Also natürlich ihr ständiger Kampf, sie hat ihr Leben lang gegen den Kapitalismus gekämpft. Und ich glaube einfach, die weltweite Ungleichheit zwischen Arm und Reich, das ist eins der wichtigsten Themen unserer Zeit. Also von daher ist sie nach wie vor sehr, sehr aktuell. Natürlich auch ihr ständiges Engagement für den Frieden bis heute und gerade wieder sehr, sehr aktuell. Ob wir nach Syrien schauen, in die wunderbaren sozialistischen Gesellschaften, Rojava, denen jetzt die Bomben um die Ohren fliegen oder auch der fürchterliche, schlimme Krieg in der Ukraine. Und Rosa Luxemburg wäre da eine wichtige Aktivistin, die wir heute brauchen würden, die da für uns spricht. Und dann aber auch Nationalismus lehnte sie ab, lehnte sie entschieden ab. Und sie sagte, Nationalismus und Krieg, die führen zur Spaltung der ArbeiterInnenbewegung. Und das sind alles Themen, die uns heute immer noch beschäftigen und wo man bei ihr noch Antworten findet.
Du nickst, Linda?
Ja, ich nicke, weil ich finde das total nachvollziehbar. Und ich kann dasselbe zu Arendt sagen. Und da bin ich nicht die Einzige, oder wir beide sind nicht die Einzigen, die zu diesen zwei großartigen Frauen sagen, das ist alles aktuell. Mhm. Ich glaube wirklich auch große historische Figuren, die sind ja deswegen auch irgendwie interessant, weil sie in der Gegenwart uns für die Gegenwart auch was mitzuteilen haben. Wir sind ja jetzt nicht alle irgendwie wie im Museum nur an Dinosauriern interessiert aus nostalgischen Gründen. Ich finde halt jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal, du hast recht, also man sollte jetzt nicht mit den Nazis und so weiter, die sollen ihr Ding nicht mehr machen und wir müssen dafür sorgen auf anderen Wege, dass das unter bleibt. Da müssen wir zu Aktivistinnen werden. Heute geht es um die Theorie. Was mir bei Arendt noch auffällt, was gegenwärtig wahnsinnig wichtig wäre und zunehmend wichtiger wird, da setze ich meine ganze Begeisterung, muss ich sagen, in die junge Generation. Ich finde das toll, dass die sich da für den Klima so engagieren. Und selbst wenn die Arendt jetzt zur Klimapolitik natürlich nichts geschrieben hat, das war wie gesagt noch nicht Thema ihrer Zeit, war sie eine glühende Demokratin, aber im wörtlichen Sinne. Also nicht im Sinne von, wie das viele Regierenden dieser Welt heute missbrauchen, dieses Wort. Und wir sehen alle, wie das mittlerweile geworden ist. Also eigentlich die Nationalstaaten sind doch die, die am wenigsten demokratisches Handeln wirklich ermöglichen, dadurch, dass Politik fast nur noch Verwaltungshandeln ist. Und irgendwie diesen ganzen Lobbyinteressen und von anderen Interessen überschattet wird. Und wenn man sagt, man möchte die Demokratie retten, wie es in den ganzen Talkshows immer so groß toll heißt, dann muss man Bürgerproteste, also Proteste von Bürgerinnen und Bürgern unterstützen, selber mitmachen und das absolut befürworten. Und das hat damit zu tun, eben mit der einer der entscheidendsten Kräfte, die Arendt für das Politische den Menschen attestiert. Der Mensch ist ein denkendes und handelndes Wesen und vor allem aber ein Wesen, das initiativfähig ist. Und das unterscheidet den Menschen, ich hoffe für alle Ewigkeit, sowohl von anderen Lebewesen als auch von Maschinen. Denn der Mensch kann Dinge selber initiieren, kann halt was Neues in Gang setzen sozusagen, eine Kette von neuem Anfang. Und das ist ja das, was man jetzt bei der neuen Generation, die sich manchmal auch die letzte Generation nennt, was die versuchen. Die wollen eben aus der Politik einen neuen Anfang heraus, neue Impulse starten, weil sie sehen, dass das so nicht mehr weitergeht.
Jetzt, ich merke schon, völlig begeistert. Das stimmt natürlich auch. Da gibt es Gemeinsamkeiten zu Rosa Luxemburg. Jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit. Was können wir empfehlen für die HörerInnen, die jetzt zugehört haben und was lesen wollen? Also 40 Bücher nur allein über Rosa Luxemburg. Ein Tipp von dir?
Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Es gibt so viele. Ich habe ja vorhin schon das Kinderbuch erwähnt. Das ist wirklich super. Maria Seidemann, Rosa, ansonsten auch die Biografie von Annelies Laschica. Genau.
Und der Film?
Ja, der Film ist, den kann ich auch empfehlen, wobei ich da auch in meiner Dissertation ziemlich viel Kritisches zu geschrieben habe. Also ihr, vielleicht ist es ganz schlau, meine Dissertation zu lesen, weil da habe ich 15 verschiedene Biografien ausgewertet und 8 Prosawerke, also Romane, Thriller, Kurzgeschichten und so weiter und die beiden Filme, die es gibt über Rosa Luxemburg, einen aus der DDR und einen aus der BRD. Und genau.
Dann sag doch einfach den Titel.
Nochmal deinen Titel.
Von der Dissertation?
Fiktion und Wirklichkeit Rosa Luxemburgs Darstellung in der biografischen und literarischen Prosa.
30 Sekunden für deinen Buchtipp, Linda.
Also ich empfehle Eichmann in Jerusalem, den Film von der Trotta über die Arendt. Da geht es um Eichmann in Jerusalem. Und dann empfehle ich von Arendt, was ist Politik? Fragezeichen.
Okay, und die beiden Filme. Und ganz, ganz herzlichen Dank an Julia Killet und Linda Sauer.
Ja. Danke
euch. Und ich übergebe an Christiane.
Schöne Weihnachten an alle da draußen.
Ja, das war sie also wieder. Die Sendung Arbeit, Brotzeit, Freizeit der Verdi-Frauen. Heute beschäftigten wir uns im Rahmen der Sendereihe Gestern, Heute, Morgen, Frauen und Gleichstellung mit Hannah Arendt und Rosa Luxemburg, zwei Frauen, die Geschichte schrieben. Wie wir hörten, sind sie nicht nur als historische Persönlichkeiten interessant. Es gibt Gemeinsamkeiten und vor allem jüngere Frauen, die sich von ihnen zu wissenschaftlichen Studien anregen ließen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Dr. Linda Sauer und Dr. Julia Killet, die uns in der heutigen Sendung die beiden tollen Frauen Rosa Luxemburg und Hannah Arendt nähergebracht haben. Mitgearbeitet haben Martina Helbing, Walburga Rempe und Christiane Bielmeier, die sich jetzt auch am Mikrofon verabschiedet. Die Technik betreute heute Felix Jakubitz, vielen Dank dafür. Eine Wiederholung dieser Sendung können Sie auf DAB Plus heute Nacht um 4 Uhr und am gleichen Tag dann um 13 Uhr hören. Auch im neuen Jahr sind wir Gewerkschaftsfrauen wie gewohnt jeden zweiten Mittwoch im Monat zwischen 19 und 20 Uhr bei Lora auf Sendung. Und weil es heute unsere letzte Sendung in diesem Jahr war, möchten wir uns und euch wünschen, dass 2023 ein friedlicheres Jahr wird, dass drängendere Probleme für die Gesellschaft und das Überleben auf diesem Planeten endlich angegangen werden, die Spaltung zwischen Arm und Reich und die drohende Klimakatastrophe. In diesem Sinne, bleibt gesund und kämpferisch. Vielen Dank fürs Zuhören und weiterhin gute Unterhaltung mit Radio Lora und Stadt, Land, Radio. Bleiben Sie dran!